Wir sind in einer Serie über den Galaterbrief. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen, dass wir dieses Jahr 500 Jahre Reformation feiern. Und diese Reformation vor 500 Jahren hat wirklich Europa auf den Kopf gestellt. Das, was davor Standard war, das, was der Großteil der Menschen geglaubt hatte, war auf einmal in Frage gestellt. Eins, was passiert ist, dass man gesagt hat, wir müssen zurück zu den Quellen, müssen zurück, nicht das, was sich so über die Jahrhunderte aufgebaut hat an Lehrmeinungen in der Kirche und so weiter, wir müssen zu dem zurück, was wirklich in der Bibel drinsteht, was in dem Urtext drinsteht, im Hebräischen und Griechischen. Und so wie Luther das studiert hat, sind ihm ganz viele Sachen aufgegangen. Er hat auf einmal erkannt, dass er versucht hat, sich selber zu retten, sich selber gerecht zu machen vor Gott. Wir werden gleich einen Text lesen, wo es viel um diese Gerechtigkeit Gottes geht. Und vielleicht eine kurze Erklärung, weil das im Deutschen ein bisschen andere Bedeutung hat. Luther hat ja sehr stark die deutsche Sprache geprägt. Aber die deutsche Sprache hat sich in den letzten 500 Jahren weiterentwickelt. Aber unsere Bibelsprache ist teilweise die gleiche geblieben. Und Gerechtigkeit ist nicht wirklich in erster Linie Fairness, dass du jemanden gerecht beurteilst, gerecht behandelst, sondern Gerechtigkeit vor Gott bedeutet wirklich, dass du musst kein schlechtes Gewissen haben, du hast nichts falsch gemacht, du bist perfekt auf eine Weise. Und wir lesen jetzt den Text in Galater 3, Vers 6 bis zum Ende. Das ist ein ziemlich langer Text und ich werde heute, was ein bisschen anders machen, wirklich diesen Text einfach nur so satzweise erklären. Und ich glaube wirklich, dass Gott heute Morgen zu uns sprechen will. Ich möchte mit einem Gebet anfangen. Gott, ich danke dir, dass in Jesus unser ganzer Halt ist. Dass in Jesus unsere Rettung ist. Dass es nicht etwas ist, was wir selber bewerkstelligen können, was wir selber erreichen können, sondern diese Gerechtigkeit, diese Perfektion, dieses absolut gute Leben können wir nur in Christus haben. Jesus, ich bete, dass du uns heute die Augen öffnest, wie wir das bekommen, Herr. Und auch wo wir immer wieder versuchen, unseren eigenen Weg zu gehen, den Weg des Gesetzes. Öffne uns die Augen heute Morgen, dass wir dein Wort hören und dass dein Wort in unser Herz dringt und uns wirklich verändert. Amen. Wir lesen den Text Galater 3, Vers 6. Von Abraham wird gesagt, er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran erkennt ihr, dass nur die, die glauben, Abrahams Söhne sind. Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Heiden aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus verkündet, durch dich sollen alle Völker Segen erlangen. Also gehören alle, die glauben, zu dem glaubenden Abraham und werden wie er gesegnet. Alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Und ich will hier kurz schon mal anhalten. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Paulus diese galatischen Gemeinden, das ist in Südost-Türkei heute, gesagt hat, ihr habt so super angefangen, ihr habt einfach geglaubt, ihr habt dieses Evangelium geglaubt, die gute Nachricht von Jesus, aber was ist mit euch passiert? Auf einmal wollt ihr das mit eigenen Werken, mit eigener Leistung zu Ende bringen. Und dann sagt er, stellt er Abraham dagegen und Abraham ist ja der Vater der Juden, auch für die Araber und für viele. Viele schauen auf Abraham auf und sagen, das ist der Held. Abraham ist sehr früh in der Menschheitsgeschichte. Später werden wir von Mose reden, wir werden von den Gesetzen reden. Die kamen deutlich später, 430 Jahre später. Er sagte, Abraham hörte von Gott eine gute Nachricht und er glaubt es einfach. Er sagte, ja, so ist es. Und das waren Dinge, die eigentlich Menschen unmöglich waren. In seinem hohen Alter, er war knapp 100, seine Frau 90, wo man einfach keine Kinder mehr bekommt, sagte Gott, du wirst Nachkommen haben wie Sterne am Himmel, wie Sandkörner am Meeresstrand. Und er sagte, Gott, ich glaube dir. Eigentlich geht das gar nicht, eigentlich ist es unmöglich, aber ich glaube dir. Und dieser Glaube, dieser kindliche Glaube, obwohl er eigentlich schon Opa war, ja, in Opa-Alter, obwohl er schon sozusagen kurz vor seinem Tod stand, hat gesagt, Gott, ich vertraue dir. Es brauchte keine Vorleistung. Gott sagte nicht, wenn du ein guter Mensch bist, dich um andere Menschen kümmerst oder irgendwas. Er sagte einfach nur, Glaube, und dieser Glaube wurde ihm angerechnet. Dieser Glaube wurde gesagt, du bist ein gerechter Gottes jetzt. Und wie können wir sehen? Und dann heißt es daran, erkennt ihr, dass nur die, die glauben, Abrahams Söhne sind. Das heißt, wir sind nicht, weil von Abstammung Abrahams Söhne, nicht weil du Enkel bist von Abraham, gehörst du zu Abraham und zu diesem Segen, den Gott Abraham versprochen hat, nicht durch die Abstammung, sondern allein durch Glauben. Und deshalb sagte, waren es eben nicht nur die Juden, nicht nur Israel, die gerettet werden würden, sondern die Heiden. Alle Völker werden gesegnet. Alle Völker werden Teil dieser Segenslinie sein. Und dann fängt er an, in Vers 10 jetzt das Gesetz entgegenzustellen. Also er spricht von Abraham auf der einen Seite, dieser alte Mann, ja, der einfach sagte, Gott, ich glaube dir. Ja, nicht einfach nur naiv, weil es war, wir denken ja manchmal so, die Leute in der Antike, naja, die waren ein bisschen einfach, also die haben das noch nicht verstanden. Ja. Aber wenn wir das mal anschauen, auch in der Antike, die wussten sehr wohl, dass nicht der Storch kommt oder irgendwelche andere Arten, die Kinder gezeugt werden, sondern die wussten ganz genau, wie Kinder gemacht werden. Ja. Er war nicht naiv, aber er sagte, gegen jede menschliche Möglichkeit, glaube ich Gott, ist es möglich. Du bist Gott, du kannst alles tun. Ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben. Und deshalb wurde er gerecht gesprochen. Und der andere Weg ist, dass Menschen versuchen, das Gesetz zu halten. Und wir lesen das jetzt ab Vers 10. Alle aber, die nach dem Gesetz leben, also die sagen, ich stelle mich unter das Gesetz, ich bin ein guter Mensch. Und das ist wirklich, was die Religionen machen. Wisst ihr, viele Menschen kommen in die Kirche oder studieren vielleicht das Christentum, den christlichen Glauben und sagen, das ist so wie die Religion, man lernt, wie man ein guter Mensch ist. Man lernt ein paar gute Regeln, man lernt, wie man sich richtig benimmt. Und dann ist es gut. Das bedeutet, nach Paulus unter dem Gesetz zu leben. Und er verwirft diesen Lebensweg völlig. Lass uns das anschauen. Alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Wenn du versuchst, das ist krass, oder? Wenn du versuchst, einfach nur ein guter Mensch zu sein und vielleicht ein guter Christ oder guter Moslem, guter Buddhist, was immer, ich sage nicht, dass es gut, es ist besser, wenn wir mehr Leute haben, die versuchen gut zu sein, als die jetzt Sau rauslassen. Ja? Aber für dich selber stehst du unter einem Fluch, sagt hier Paulus. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Er sagt, das Wort Gottes sagt, du musst dich entweder hundertprozentig dran halten, dann kannst du gerecht gesprochen werden. Wenn du es nicht tust, dann kannst du nie gerecht gesprochen werden vor Gott. Das ist krass, weil ich glaube, wir uns alle eingestehen müssen, dass niemand von uns diese 100% erreicht. Oder? Das ist aber der biblische Maßstab. Du kannst durch das Gesetz nur gerecht gesprochen werden vor Gott, wenn du es 100% völlig, vollkommen einhältst. Und deshalb sagt er, sind wir alle verflucht. Und dann sagt der Vers 11, dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenkundig, so wie ich versucht habe gerade zu argumentieren. Denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Und hier sagt er, die einzige Möglichkeit, gerecht zu werden, ist aus dem Glauben. Das Gesetz aber hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das sind zwei verschiedene Welten. Sondern es gilt, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Du kannst nur durch die Gebote leben, wenn du vollkommen durch sie lebst. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Und jetzt, das ist der Wendepunkt. Der Wendepunkt ist, eigentlich stehen wir alle unter diesem Fluch des Gesetzes. Der Wendepunkt ist, Jesus hat sich selber zum Fluch gemacht. Das, was wir gerade gesungen haben, in Christus allein. Es war Jesus, hat unsere Stelle eingenommen. Weil keiner von uns das Gesetz völlig einhalten kann. Ja? Jemand hat mal ein Beispiel genannt. Du sagst vielleicht, ich bin aber echt ein guter Mensch. Wenn du so einen Rekorder um deinen Hals hängen würdest, dein ganzes Leben, und alles aufschreibst, was du von anderen Menschen erwartest, alles, was du denkst, wie sich alle um dich verhalten sollen, dann würde das dich verurteilen, weil du deine eigenen Regeln, wir reden noch nicht mal davon Gottes Gesetze oder was in der Bibel steht, sondern wir halten wirklich nicht mal unsere eigenen Regeln, unsere eigenen Gesetze. Das, was wir von anderen erwarten, brechen wir selber immer wieder. Und deshalb sind wir unter dem Fluch, aber das ist jetzt der große Umsturz. Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen, weil die Bibel sagt, wer am Pfahl hängt oder am Kreuz hängt, der ist verflucht. Er war verflucht von den Menschen, die Menschen haben ihn ausgelacht, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn verflucht und er war sogar von Gott selbst verflucht. Er hat diesen Fluch auf sich genommen. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wird wir so aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen. Er sagt, der Fluch wurde aufgehoben und jetzt empfangen wir diesen Segen Abrahams. Brüder, ich nehme einen Vergleich aus dem menschlichen Leben. Niemand setzt das rechtsgültige, festgelegte Testament eines Menschen außer Kraft oder versieht es mit einem Zusatz. Wichtig ist, hier geht es nicht um einfach einen Vertrag. Ich glaube, ihr kennt das alle. Viele von uns haben ein iPad oder irgendwie so ein iPhone, ein Smartphone, was immer. Und wenn du irgendeine App hast, zum Beispiel iTunes, dann kommt alle paar Wochen gibt's ein Update und dann wird gesagt, bitte akzeptieren Sie die neuen Bedingungen. Und ich nehme an, ihr liest die alle bis ins Detail, forscht, ob das sich wirklich so verhält und schaut, checkt nach, ob das richtig ist, ob sich das... Nee, wir lesen es normal, also ich lese es zumindest normal nicht. Ich sage immer, okay, accept. Ich hoffe, dass Apple mich nicht übers Ohr haut. Ja? Und wir haben ständig, werden Verträge verändert, werden Zusätze gebastelt. Aber hier redet Paulus von was anderem. Das ist nicht ein normaler Vertrag, sondern er redet von einem Testament. Stellen wir uns vor, ein Vater hat 7 Söhne und er vermacht jedem von seinen 7 Söhnen ein Haus. Und gestern, ich habe einen ähnlichen Fall gehört, wo solche Sachen passieren. Und erst vermacht er diese Häuser, sagt, wenn ich sterbe, kriegt jeder von meinen Kindern so ein wunderbares Haus. Dann auf einmal macht er Zusätze und sagt, ihr kriegt nur das Haus, wenn ihr Obdachlose aufnehmt. Ihr kriegt nur dieses Haus, wenn er jeden Tag eine gute Tat vollbringt. Ihr kriegt dieses Haus nur, wenn er jeden Tag betet und die Bibel liest. Also Paulus sagt, das geht nicht. So kann man kein Testament schreiben. Ja? Es ist rechtsgültig. Es ist fest. Und auf was bezieht er das? Er bezieht es auf dieses Versprechen an Abraham. Er sagt, ich will dich segnen. Ich schenke dir einfach meine Gnade. Du hast nichts vorgeleistet, du hast nichts getan. Ich schenke dir einfach meine Gnade. Ich will dir Gutes tun. Und du musst nichts machen. Das ist so, seht ihr, das Evangelium ist so heftig. Es ist so anders, als was die Religionen uns sagen. Du musst erst ein guter Mensch sein. Du musst dich erst richtig benehmen. Du musst erst so und so viel beten. Gott sagt, nee, Abraham, ohne Vorleistung, du bist gesegnet, deine Nachkommen sind gesegnet. Und nachher werden wir es noch genauer sehen, wer genau dieser Nachkomme ist. Und er sagt, dafür gibt es keinen Zusatz. Das heißt, das Gesetz, was 430 Jahre später kommt, werden wir gleich lesen, ist nicht ein Zusatz, sondern einfach ein völlig anderer Vertrag. Und dann lesen wir Vers 16. Abraham und seinem Nachkommen wurden die Verheißungen zugesprochen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als wären viele gemein, sondern es wird nur von einem gesprochen und deinem Nachkommen, das aber ist Christus. Und das ist wichtig. Er redet nicht von allen Nachkommen, die durch Abraham gesegnet wird. Ja, er redet von den vielen Nachkommen, aber er sagt, der Segen Gottes, die Gnade Gottes kommt durch den einen Samen, durch den einen Nachkommen und das ist Christus. Das heißt, wir bekommen den Segen Gottes. Wir erfahren die Liebe Gottes, die Gnade Gottes in Jesus. Das ist, was wir gerade gesungen haben. In Christus allein. In Christus allein ist jeder Segen. Und dann fährt er fort. Damit meine ich, das Testament, dem Gott einst Gültigkeit verliehen hat, wird durch das 430-jährige Jahre später erlassene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung aufgehoben wäre. Manche lesen die Bibel und denken sich so, ja, da sind ganz nette Geschichten drin und so, also so viele Regeln, so viele Gesetze. Aber es ist wichtig, dass wir unterscheiden können, was spricht uns an? Was ist jetzt das gültige Testament? Er sagt, dieses Versprechen an Abraham ist nie aufgelöst worden. Es ist nicht, dass Gott sagte, ja, eigentlich verspreche ich dir, dass ich dich segnen will, aber jetzt muss ich erst noch mal ein paar Regeln aufstellen. Das, was ich gerade versucht habe zu erklären mit dem Haustestament. Das ist nicht der Fall hier, sagt er. Würde sich das Erbe nämlich aus dem Gesetz herleiten, dann eben nicht mehr aus der Verheißung. Gott hat aber durch die Verheißung Abraham Gnade erwiesen. Warum gibt es dann das Gesetz? Warum gibt es das Gesetz? Lass uns kurz überlegen, warum gibt es überhaupt das Gesetz? Er sagt, wegen der Übertretung wurde es hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Es wurde durch die Engel lassen und durch einen Mittler bekannt gegeben. Wegen der Übertretungen, wegen der Sünden der Menschen. Wenn du in einem Raum wäre, wo kein Staat, kein Gesetz herrscht und du würdest böse handeln, was wäre das? Wäre kein Gesetzesbruch, wäre nicht Gesetzlosigkeit. Es wäre böse, aber es geht nicht gegen das Gesetz. Er sagt, es musste das Gesetz her, das klar definiert werden könnte, was wirklich Übertretung ist, was falsch ist. Und jetzt lesen wir weiter. Einen Mittler gibt es jedoch nicht, wo nur einer handelt. Gott aber ist der eine. Hebt also das Gesetz die Verheißung auf? Er fragt jetzt wieder diese Stelle. Und versteht, der Zusammenhang ist ja, dass diese Galater, denen wurde gesagt, alles ganz schön und gut, der Paulus erzählt euch von dem Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, aber da gibt es echt einen Haufen Regeln, die ihr erstmal einhalten müsst. Sonst geht das nicht. Und er stellt die ganze Zeit das Gesetz dieser Juden, ne, gegen das Evangelium, gegen die Gnade Gottes, gegen die Verheißung, die Versprechungen, die dem Abraham gemacht wurden. Hebt also das Gesetz die Verheißung auf? Keineswegs. Wäre ein Gesetz gegeben worden, das die Kraft hat, lebendig zu machen, dann käme in der Tat die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Und das haben wir schon ausgeschlossen, es geht gar nicht. Man wird nicht gerecht, indem man gut lebt. Stattdessen hat die Schrift alles der Sünde unterworfen, damit durch den Glauben an Jesus Christus die Verheißung sich an denen erfüllt, die glauben. Ehe der Glaube kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes festgehalten bis zu der Zeit, da der Glaube offenbart werden sollte. Hier wird das Gesetz verglichen mit einem Gefängnis. Wir haben unter dem Gesetz gelebt und wir waren eingesperrt. Und vielleicht kannst du das, den einen Text, ich möchte jetzt was zeigen. Die Reformatoren vor 500 Jahren, das war einer der Erkenntnisse, eines, was sie aufgeschrieben haben, Luther, Calvin und so weiter. Und sie haben sich Gedanken gemacht, für was ist das Gesetz da? Gerade Luther hat das Gesetz sehr stark dem Evangelium entgegengestellt. Aber insgesamt haben die Lutheraner und die Calvinisten waren sich eigentlich einig. Für das Gesetz gibt es dreifachen Gebrauch. Das eine ist der politische Gebrauch, das, was wir gerade gesehen haben. Das Gesetz steckt uns im Gefängnis. Was würde passieren, wenn jeder Mensch so liebt, wie ihm es gerade in den Sinn kommt? Es gibt so einen indischen Apologeten, gibt es auf YouTube ein Video, wo jemand kommt und sagt, warum glauben Sie, dass wir an Gott glauben müssen? Haben Sie Angst, dass die Welt völlig aus den Fugen gerät, wenn es keine göttlichen Gesetze mehr gibt? Und dann fragt er dieser, der sozusagen den christlichen Glauben verteidigt hat, hat gesagt, schließt du dein Zimmer ab am Abend? Ja. Schließt du dein Auto ab? Ja. Warum machst du das? Denkst du, es ist okay, dass Staaten eine Armee haben, sich verteidigen? Ja. Und er stellte eine Reihe von Fragen. Warum verteidigen wir es? Warum müssen wir uns schützen? Warum gibt es Gesetze? Weil wenn es keine Gesetze geben würde und jeder frei machen könnte, was uns gerade in den Sinn kommt, dann sage ich, boah, die Frau da vorne, die fährt wieder so langsam, der knall ich einfach mal hinten rein und fahre dann einfach davon. Es gibt keine Gesetze, keine Konsequenzen, ich kann machen, was ich will. Das Gesetz ist ein Gefängnis, was uns sozusagen zurückhält, einschränkt, bändigt, weil wenn jeder das ausleben würde, was uns gerade in den Sinn kommt und es keine Konsequenzen hätte, was wir machen, dann wäre das wahrscheinlich eine üble Welt, in der wir leben, oder? Ist es nicht so? Und das wird auch die allgemeine Gnade Gottes genannt. Die Gesetze sind so, er lässt es regnen auf die Bösen und die Guten. Gott tut Gutes allen Menschen. Ob du Christ bist, gläubig bist, was immer, ist egal. Gott tut Gutes allen Menschen. Und diese Gesetze sind wirklich das, sozusagen, manchmal da, wo das Böse wirklich völlig überhand nimmt. Ja, wenn wir an Diktaturen denken wie Roten Khmer, Stalin, Nazis. Das ist schlimm. Da gab es kein Zurückhalten mehr der Gesetze. Sie haben frei regiert, haben getan und gelassen, was sie wollten. Und das ist gefährlich. Aber zum Glück leben wir in einer Welt, wo viele noch zurückgehalten werden, wegen der Gesetze. Das ist das eine. Wir lesen jetzt von dem Gefängnis des Gesetzes. Und dann lesen wir Vers 24. So hat das Gesetz uns in Zucht gehalten bis zum Kommen Christi, damit wir durch den Glauben gerecht gemacht werden. In Kapitel 4 geht es dann weiter, das Gesetz ist wie ein Zuchtmeister. Im Griechischen ist es eigentlich der Pädagoge. Pädagoge, das klingt so, das klingt nett, ne? Oder? Wenn du einen Pädagogen hast, das sind normale, eigentlich nette Leute, die irgendwie dir was beibringen wollen. Aber diese Zuchtmeister waren nicht so nett, ja? Das war so ein bisschen wie Ganztages-Babysitter, die ständig den Kindern auf die Finger geklopft haben und ständig gesagt haben, was hast du jetzt gesagt, was hast du jetzt gemacht und das ist falsch und so darfst du nicht handeln und ständig den Kindern, den minderjährigen Kindern eines Hauses, die später, wie wir es im nächsten Kapitel lesen werden, später alles erben werden. Aber sie hatten diesen Zuchtmeister, der eigentlich unter ihnen stand, aber ihr ganzes Leben kontrolliert hat, sie gegängelt hat und ihnen wirklich das Leben schwer gemacht hat, weil er sie erziehen sollte. Das war, wie sie damals gelebt haben. Und hier wird das Gesetz mit diesem Zuchtmeister verglichen. Einer, der uns ständig sagt, du bist böse, das war falsch, das geht so nicht. Und wie gesagt, wir werden das nächste Mal ein bisschen uns das genauer noch anschauen. Und dann heißt es, und ich komme jetzt zum Schluss von diesem Abschnitt, nachdem aber dieser Glaube, Entschuldigung, noch eins davor, was macht dieser Zuchtmeister? Das ist in dieser, wenn du nochmal zurückgehst auf die dreifachen Gebrauch des Gesetzes, das ist der zweite Punkt, der überführende Gebrauch. Der Zuchtmeister sagt uns, was wir falsch machen. Und er weist auch darauf hin, dass wir jemanden brauchen, der uns erlöst. Er sagt uns, er überführt uns von unserer Sünde, er zeigt uns, wo wir falsch handeln, wo wir böse sind und sagt, du brauchst einen Retter. Du brauchst einen, der dich hier rausholt. Du brauchst einen, der dir neues Leben schenkt. Und das ist wirklich, das ist der zweite Gebrauch des Gesetzes. Und ich spreche gleich über den dritten, weil der jetzt nicht direkt im Text ist, aber ich glaube, er ist wichtig zu verstehen. Lutheraner und Reformierte waren sich einig, dass es einen dritten Gebrauch gibt. Und das ist für die wiedergeborenen Christen, für jemanden, der an Jesus glaubt. Dieser Gebrauch des Gesetzes kann uns nicht verdammen, aber das Gesetz zeigt, was Gott von uns will. Und das Gesetz ist aber nicht mehr wie ein Damoklesschwert, was über uns hängt und uns ständig in Gefahr bringt, wo wir ständig angst, oh, habe ich jetzt was Falsches gemacht, wird Gott mich schlagen? Das Gesetz wird beschrieben, ist in unser Herz geschrieben. Wir sagen, Gott, ich will das tun, was für dich richtig ist. Ich sage das heute Morgen ganz bewusst, weil ich glaube, in Deutschland arbeiten wir nicht sehr theologisch. Wir sind, Christen sind oft sehr fromme Menschen, aber wir schauen uns manchmal solche Unterscheidungen nicht an. Und deshalb glaube ich, das ist jetzt eine Behauptung von mir, neigen manchmal wir Deutschen zu extremen Lehren und zu Einstellungen, die uns echt irreführen. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was wirklich das Gesetz macht und wie das Gesetz funktioniert. Weil, nochmal, selbst Luther, der dafür bekannt ist, dass er sehr scharf gegen das Gesetz gesprochen hat, selbst die Lutheraner erkennen an, dass das Gesetz auch für uns Christen heute noch von Bedeutung ist. Ich glaube, das ist wichtig. Ich kann nicht genauer darauf eingehen und vielleicht, ich hoffe, das verwirrt heute Morgen nicht zu sehr, weil es ein bisschen mehr technisch ist. Wir können gerne, wenn ihr Fragen habt, danach noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber mir ist es wichtig, wenn du die Bibel liest, dass du nicht einfach, ja, die Gnade Gottes, das ist alles super und das Gesetz ist scheiße und das hauen wir einfach raus. Das Alte Testament ist so dunkel und da ist so ein strafender Gott. Und das Neue Testament, Jesus, ja, da kommt die Sünderin und der ist einfach nur lieb zu allen. Das ist nicht der Gott der Bibel. Wenn wir zum Beispiel, wir haben von Abraham gesprochen, der weit vor dem Gesetz da war. Wir sehen schon im Alten Testament, von Anfang an will Gott seine Gnade an die Menschen schenken. Er will ihnen Gutes tun. Nicht nur bei jedem, wenn wir denken, das ist nur Jesus, das ist falsch. Sondern von Anfang an zeigt sich Gott als ein Gott der Gnade. Als die ersten Menschen gesündigt haben, hat Gott Leichenversprechen gemacht, hat gesagt, einer deiner Nachkommen, Eva, wird dem Bösen den Kopf zertreten. Es wird eine Erlösung geben. So nach der ersten Sünde, sofort kommt ein Versprechen von Gott. Ihr habt böse gehandelt, ihr habt euch überhaupt nicht verdient, dass ich euch Gutes tue, aber ich werde euch Gutes tun. Ich werde euch segnen, ich liebe euch und ich werde eine Lösung für eure Probleme finden. Und das ist Jesus. Das ist, wie unser Gott ist. Wir kommen zum Schluss. Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Und wir haben in den letzten Wochen schon einiges Mal darüber gesprochen. Es geht nicht nur darum, eben wie unser Lebensstil ausschaut, sondern es ist als erster wichtig, wenn du wirklich an Jesus glaubst, zu wissen, ich bin Kind Gottes. Ich bin Sohn, Tochter von Gott. Und dann jemand, der wirklich Kind Gottes ist, dessen Leben wird verändert. Denn alle, die auf Jesus Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Wir haben Jesus angezogen. Das verändert uns. Nicht meine eigene Willenskraft, nicht mein, oh, jetzt habe ich Mist gebaut, aber das nächste Mal mache ich es besser. Sondern indem ich Jesus anziehe. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft der Verheißung. Die Versprechen, und die Bibel ist voll von Versprechen für die Kinder Gottes. Es gibt viele Versprechen, die in Christus Jesus erfüllt sind. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gelten diese Versprechen dir. Und das wäre ein eigenes Thema, dazu haben wir heute Morgen nicht Zeit. Aber wenn du die Bibel liest und hast ein Versprechen an jemanden, der wirklich so wie an Abraham, dann kannst du sagen, in Christus gilt das mir. Ja, wie wir gehört haben, Jesus ist der Nachkomme und in Jesus, wenn ich zu Jesus gehöre, gehört dieses Versprechen mir. In Christus ist mein Halt, in Christus ist meine Rettung, in Christus ist meine Gerechtigkeit, in Christus ist meine Zukunft, in Christus ist meine Hoffnung. Das ist in Jesus zu finden. Danke, Jesus, dass wir in dir ein neues Leben haben. Danke, Jesus, dass du den Fluch des Gesetzes auf dich genommen hast. Dieser Fluch, der uns eigentlich hätte treffen müssen, weil wir nie perfektes Gesetz halten können. Du hast ihn auf dich genommen, sodass wir heute in dieser Gnade, in diesem Segen leben dürfen. Öffne uns die Augen, Herr, zu sehen, was deine wunderbaren Versprechen sind. Öffne uns die Augen zu sehen, was es bedeutet, diese Identität als Kind Gottes zu haben, wo ich nicht mehr eifern muss, wo ich nicht mehr aus eigenem starken Willen irgendwas erreichen muss, sondern in dir wir alle Frucht tragen. Gott, ich bete, dass wir so eine Gemeinschaft sind von Menschen, die aus der Gnade leben, aus der Gerechtigkeit, nicht in Selbstgerechtigkeit, nicht uns erheben müssen über andere, sagen müssen, ich habe es richtig gemacht, du falsch. So wir in deiner Gerechtigkeit leben, eine Gemeinschaft der Gnade sind, sind wir ein Licht in dieser Welt. Dein Licht, Herr. Amen.